ARD Sounds.
Ich brauchte das. Ich war so klein gehalten. Ich war so unterdrückt und ich war so unsicher, dass ich diesen Widerhall immer brauchte. Und dass es nun ausgerechnet die Wanders geworden ist, ist sicherlich kein Zufall, dass es eine Frauenperson ist, die ich mir als zweites Ich ausgedacht habe und wie ein Schutzschild vor das Leben gehalten habe. Es war nicht, wie soll ich sagen, so ein innerer Drang, ein Trieb. Ich muss jetzt als Frau auftreten. Also ich habe mich immer als Schauspieler verstanden und meinen Kindern auch immer gesagt, Papa zieht den Blaumann an und geht auf Arbeit. Ja.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
In diesem Podcast steckt das Hamburg-Gefühl. Hier erzählen nämlich interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit Hamburg schon alles erlebt haben. Das Ganze in der ARD Sounds App. Moin, ich bin Daniel Kaiser und ich freue mich heute über einen ganz besonderen Gast. Er ist Schauspieler, Bühnenerscheinung, Sänger, Moderator, Aufklärer, Kiez-Legende, Frau auf der Bühne. Millionen kennen ihn und sie aus der Schmidt-Mitternachtsshow und aus dieser Kultsendung hier.
Guten Abend, hier ist die wahre Liebe. Mein Name ist Lilo Wanders. Ja, meine Lieben, ich mag zwar heute aussehen wie eine Nutte, aber ich habe das Herz eines Zuhälters. Und deshalb habe ich auch viel Verständnis für all die Leute, die in Swingerclubs gehen. Um die geht es jetzt. Dieser sehr nette Brief aus Braunschweig von Herrn Lorenz, der schreibt, was Sie da bieten, ist eine Zumutung. Die Oma Lilo Wanders ist doch bestimmt schon über 60 und sieht aus wie eine pensionierte Puffmutter. Also ich muss sagen, ich habe lange nicht mehr so ein witziges Kompliment gehabt und ich habe mich sehr über diesen Brief gefreut. Bist du nun ein Mann oder eine Frau? Die Antwort ist, ja, mein Lieber, das bin ich.
Ja, Ernie Reinhardt, moin, hallo.
Moin, das eine hat mich eben echt aus den Socken gehauen, was ich da gesagt habe, das wusste ich nicht mehr.
Ach wirklich, ja. Das war ja, also wahre Liebe, 10 Jahre lang eine Kultsendung, das war ein Ding, oder?
Das war ein Ding und währenddessen war mir gar nicht bewusst, was da passierte. Die Erkenntnis ist erst später gekommen. Das war für mich ein großer Spaß und auch dieser Zeitraum, 10,5 Jahre, 545 Sendungen.
Wahnsinn.
Das lief so durch und erst lange danach oder heute merke ich durch immer noch spontane Reaktionen, wenn ich Menschen treffe, was ich damit angerichtet habe.
Wo habt ihr denn gedreht in Hamburg?
Hier in Hamburg haben wir an der Ost-West-Straße. Das war ja eine Spiegel-TV-Produktion.
Ja.
Das geheime und verschwiegene Kind des Politsenders, durfte niemand wissen, wurde extra eine eigene Produktionsfirma gegründet. Ja, und insofern war das für mich easy. Ne? Ich habe mich vorbereitet, immer einen Tag vorher. Und bin dann an die Ost-West-Straße gefahren, wo wir dann manchmal nur eine Sendung live gesendet haben und dann später, um ein bisschen Kosten zu sparen, nachmittags die Aufzeichnung für die nächste Woche.
Aber anderer Fummel.
Ja, ja, immer. Ja, ja, und umfrisiert und so.
Aber du hast da ja Sachen rausgehauen, haben wir ja gerade auch schon gehört. Mhm. Hast du das, kam das so aus der Lameng oder war das auch kalkuliert?
Das kam tatsächlich so, ganz spontan. Ich sitze irgendwie unter Strom, wenn ich gefordert bin. Mhm. Und dann entsteht was. Das ist wie auf der Bühne. Wenn irgendwas schief geht, dann musst du ja auch was machen. Und in diesem Zustand war ich eigentlich während der gesamten Sendung.
Mhm. Warum war diese Sendung so ein Erfolg?
Na, jetzt fehlt mir das Wort. Also etwas, was wirksam sein könnte.
Ah, okay.
Tatsächlich.
Gegen Halsschmerzen.
Ja, irre. Aber es wird nichts gesagt, welche Mengen man schlucken müsste oder Frau.
Das Buch, wir haben es angesprochen, Waren Sie nicht mal Lilo Wanders? Und das ist wirklich ein spannendes Stück Hamburg-Geschichte. Es geht schon los in der Lüneburger Heide, wie du aufwächst, wie deine Eltern und Großeltern auch aufwachsen. Und ich habe wahnsinnig viel erfahren. Ach, so war das. Und wer da alles deine Weggefährten waren und sind, dazu kommen wir später. Du bist ja in der Lüneburger Heide aufgewachsen, seit fast bummelig 50 Jahren schon intensiver in Hamburg. Deshalb machen wir mal eine 040 Aufwärmrunde. Mhm. Entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe.
Die Elbe.
Warum?
Weil sie nicht so, sie ist gezügelt, aber nicht so gezügelt wie die Alster.
Ja, ja. Das bist du.
Möglicherweise. Oh, ach so, das sind jetzt psychologische.
Ja, natürlich, hallo, das ist doch hier keine, das ist hier der NDR.
Da muss ich ja jetzt auch denken. Auf
von mir, ja, genau, natürlich. Astra oder Fritz?
Fritz.
Fritz, ja. Mhm. Schmidt oder Merkel?
Schwierig. Bei beiden habe ich Einwände.
Ja.
Also das ist wirklich schwierig. Tatsächlich dann doch Merkel.
Doch, Merkel, tatsächlich, ja. Elbbrücken oder Elbtunnel?
Welcher Elbtunnel?
Ja, darfst du dir aussuchen.
Der frisch renovierte alte.
Ja, der ist schön.
Der ist schön, jetzt darf man bloß nicht mehr mit dem Auto durchfahren, aber das ist auch nicht so schlimm.
Ja, genau. Tolle Akustik auch.
Ja, ja, genau. Haben wir mal was aufgenommen für den NDR.
Ja, ja, ist wirklich ganz stark. Da war auch mal zur Eröffnung der einen Röhre so ein Konzert mit ganz vielen jungen Leuten, die über die ganze Distanz eine Symphonie gespielt haben. Toll, so eine tolle Symphonie, ganz toll. Schulterblatt oder Treppenviertel?
Das Treppenviertel eher.
Bist du da mal unterwegs in Blankenese und?
Nee, das ist dann eher so ein Ausflugsziel, weil es anders ist. Mhm. Irgendwie doch herausragt aus dem, was man sonst sieht.
Ja. Urlaub in Hamburg machen sozusagen. Große Freiheit oder Hamburger Berg?
Ha, dann doch die Freiheit. Der Hamburger Berg ist sehr speziell.
Sehr speziell.
Ja, finde ich schon. Ja,
genau. Hamburg, schönste Stadt der Welt?
Ja, natürlich.
Ja, wirklich? Mhm. Warum? Was magst du an Hamburg?
Die Weite. Die Aufgeschlossenheit der Menschen, also jetzt mal so pauschal gesagt, das ist ja immer eine individuelle Frage letzten Endes. Und dass Hamburg gut zu mir war.
Mhm. Ja. Inwiefern, wie war Hamburg gut zu dir?
Es ist irgendwie rückblickend ja alles gelungen, was ich gemacht habe. Es gab viele Widerstände, natürlich.
Klar.
Das Leben ist wie ein Wellengang auf und ab. Mhm. Und ich habe auch ziemlich viele Täler erlebt. Aber letzten Endes ist Hamburg meine Stadt, ja. Auch wenn ich nur aus der Heide komme. Aber die eine Seite der Großeltern waren ja Hamburger.
Mhm, ja. Genau. Du wohnst ja jetzt so auf dem Lande vor den Toren Hamburgs im alten Land.
Wenn ich altes Land sage, kriege ich Ärger.
Ich habe es ja gesagt.
Genau. Ich habe es nämlich lange Jahre so verbreitet. Und dann kam irgendwo mal im Internet, die weiß ja nicht mal, wo sie wohnt.
Oh.
Das liegt aber, ich habe immer extra altes Land gesagt, weil hin und wieder bei mir auf dem Hof auch Leute kamen, der liegt einen Kilometer von der Straße weg, und durch die Scheiben guckten. Weil, jemand von einer örtlichen Presse mal die Adresse veröffentlicht hat.
Und dann wollten die mal Lilo Wanders gucken.
Mal gucken,
sozusagen,
wie die so wohnt. Ja.
Ach was. Und wie war die Begegnung da? Das ist ja auch schräg, ne?
Ich war höflich, aber ich habe dann doch vom Hofe gewiesen.
Das heißt aber, du lebst und sagst, Hamburg war gut zu dir. Und dann gibt es aber dann doch so einen Zug in Richtung Ruhe und Richtung Apfelbäume.
Jetzt will ich schon wieder gleichzeitig viele Sachen erzählen. Also, ich bin hochsensibel, was bedeutet, ich empfinde sehr viel. Alles strömt auf mich ein. Das klingt so, als ich bin ja so empfindlich, aber es ist eben auch manchmal eine Last. Und ich liebe es, unter Menschen zu sein, um mich zu verströmen, aber um meine Batterie aufzuladen, brauche ich die Ruhe und die Einsamkeit. Das ist immer so ein Wechsel. Und deshalb damals dieser Entschluss, was außerhalb Hamburg zu suchen, um vom Kiez einen Gegensatz zu haben. Und dann bin ich da geblieben.
Der Kiez hat sich ja auch schon geändert, ne? In den letzten
20 Extrem, Jahren. Ja.
Zum Besseren?
Nein, ich glaube nicht. Auch wenn ich jetzt vielleicht mir Ärger einhandle. Also ich habe ja in vielen Jahren, in den Sommermonaten, wenn ich so in Anführungsstrichen saure Gurkenzeit hatte mit Theater, Führungen durch St. Pauli gemacht. Zunächst freitags und samstags nachts, später dann nur noch samstags. Zweimal nacheinander, also 2x5 Kilometer. Und das war toll. Manchmal mit 40 Leuten im Gepäck. Dann kam Corona und alles brach zusammen.
Ja.
Und in einer Corona-Pause hatte ich dann nochmal 2 Führungen nacheinander angenommen. Die erste war okay, das war um 18:30 oder sowas. Da bin ich auch nur mit 5 Leuten gelaufen. Die waren schweinereich. Mein Bodyguard hat einen 100er als Trinkgeld gekriegt. Und wir haben im Grunde nur vom Schmidt gesessen und Wein getrunken. Und dann habe ich die beim Restaurant abgeliefert und um 21 Uhr hatte ich 20 Leute. Und da war die Hölle los. Und aus Fürsorgepflicht gegenüber meinen Gästen habe ich dann der Agentur gesagt, streicht mich bitte, das kann ich nicht mehr.
Aber Moment mal, Bodyguard?
Nein, man hat immer jemanden dabei, falls irgendwelche Übergriffe passieren.
Passieren die?
Naja, die Trunkenheit ist doch etwas verbreitet, ja.
Also schon so, dass man da so eine Absicherung schon besser hat.
Besser ist. Unauffällig, der läuft einfach neben mir mit. Und ich hatte jemanden, der auch, wenn er wollte, ganz schön beeindruckend aussehen konnte. Ist ein enger Freund geworden, den ich heute noch sehr, sehr schätze. Ja.
Für mich ist Dorfmark eine Autobahnabfahrt auf der A7.
Für viele.
Ja, und für dich ist das deine Kindheit?
Das ist sogar zweimal meine Kindheit, ja. Weil die ersten Jahre und dann nochmal 8 Jahre später, also wir sind weg, meine Mutter mit uns Kindern, nachdem mein Vater so jung gestorben ist, sind wir 1961 da weg und dann aber zurückgekommen, sie mit ihrem zweiten Mann, und dann gab es eine zweite Kindheit, so mit Beginn der Pubertät ungefähr.
Und das war nicht leicht, als schwuler Junge, Obendörpen?
Ach, ja. Also konkrete Angriffe habe ich nie erlebt, aber nein, ich muss woanders anfangen. Ich hatte schon sehr früh ein Gefühl von Anderssein. Mhm. Ich konnte mich selber nicht einordnen. Als Vorbilder gab es, müssen wir denken, Bundesrepublik Ende der 50er Jahre, gab es eben nur Jungs und Mädchen und Männer und Frauen. Und ich habe mich dem nicht zugehörig gefühlt. Ich habe im Buch geschrieben, ich war ein Mädchen in einem jungen Körper. Ich habe aber vor ein paar Wochen gedacht, das ist Quatsch. Ich weiß ja gar nicht, wie sich ein Mädchen anfühlt. Mhm. Aber ich war eben anders. Man könnte es vielleicht so sagen, wie ein Linkshänder in einer Welt, wo nur Rechtshänder sind. Mhm. So. Mhm. Und das hat mich schon verstört, weil ich es nicht benennen konnte. Und es, wie gesagt, es gab eben, zu der Zeit gab es ja überhaupt nichts. Also der jüngere Bruder meiner Großmutter, ja, wenn von dem die Rede war, dann wurden die Augen verdreht und gemacht. Und die Schwester von meinem Großvater lebte seit 30 Jahren mit ihrer besten Freundin.
Und du machst Anführungszeichen gerade,
genau. Ja, in Wurzen, aber auch das, es war einfach kein Thema. Mhm. Andererseits sagte meine Großmutter, und ich erinnere mich genau an die Situation, ich habe sehr weit zurückreichende Erinnerungen, als ich so ungefähr 3 Jahre alt war, bin ich mit dem Putzlappen hinter der Putzfrau hinterher durch die Wohnung und Oma Enne saß dann so, na, wenn der junge Mann nicht vom anderen Ufer ist. Und weil das eben dies anders beinhaltete, hat sich mir das so eingeprägt.
Mhm. Dann kommst du 1977 nach Hamburg, um Bibliothekswesen zu studieren, du willst Bibliothekar werden. Mhm. Erste WG auf der Veddel, 1977. Das muss doch ganz anders gewesen sein als heute, oder?
Ja, auf der Veddel. Da gibt es tatsächlich heute noch ein paar ganz idyllische Ecken. Und dieses Haus, in dem die Wohngemeinschaft war, das stand quasi am Deich. Mhm. Ganz idyllisch, hinter dem ganzen Industriekram. Und das war ein guter Einstieg für mich. Zum einen habe ich da Sozialverhalten gelernt, mit anderen Gleichaltrigen, quasi Gleichaltrigen, also wir waren zu viert. Und es war so ein Ausgangspunkt, um dann Hamburg von dort aus zu erkunden. Mhm. Also zur Fachhochschule für Bibliothekswesen am Grindelhof musste ich ja sowieso immer in die Stadt.
Das war in der heutigen Teil-Motorrad-Schule.
Genau, die es jetzt wieder ist, ja. Eine Weltreise natürlich. Mhm. Ich bin erst immer mit dem Fahrrad zur Bushaltestelle und dann mit dem Bus und dann in der Bahn und so. Und dann hat mir jemand mein Fahrrad geklaut oder kaputt gemacht, weiß ich mehr. Und dann fuhr ich immer mit uralten VW-Käfern in die Stadt. Die kosteten also 50 Mark oder so, hatten noch 3 Monate TÜV und waren absolute Schrottmühlen. Aber bei dem Preis konnte man dann noch einen nach dem anderen kaufen.
War denn Hamburg für dich denn dem Dorfmark-Boy, Smalltown-Boy sozusagen, war das auch eine Befreiung?
Das war eine absolute Befreiung. Denn die damalige Enge der Provinz war deutlich merkbar. Ja. Ich war, wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, also geschützt. Mir ist nie was richtig Schlimmes passiert. Aber ich fühlte immer eine latente Bedrohung. Mhm. Es gab auch viel Positives. Ich war eben eine Art Zauberwesen. Ich trug die Haare über Schulter lang und auffällige Klamotten, so 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und die Jungs in der Schule waren hinreißend. Das erlebe ich heute noch, dass gestandene Handwerker oder, weiß nicht, ADAC-Pannenhelfer, wo ich eigentlich eher fürchte, dass da jetzt irgendwas schräg wird, dass die so eine Art Fürsorge für mich empfinden und total charmant sind. Mhm. Als ob ich so eine Bedürftigkeit ausstrahle, dass man sich um mich kümmern muss. Und das war schon in der Schule so mit meinen Schulkameraden, die waren wirklich reizend. Mhm.
Hast du es denn in Hamburg als junger Typ krachen lassen?
Nein, ich bin ganz vorsichtig erstmal los und erst über die Theorieschiene. Also es gab die homosexuelle Aktion Hamburg, die traf sich in einer Kneipe am Fischmarkt, das Haus gibt's nicht mehr. Und da bin ich hin in diese Politgruppe und habe erstmal eben alles theoretisch mir angeguckt Und irgendwann habe ich dann auch angefangen, länger zu bleiben, wenn es dann zum gemütlichen Teil ging, und habe dann auch Leute kennengelernt. Ja.
Und heute ist der CSD, Christopher Street Day, Hamburg Pride, eine Riesenparty mitten in der Stadt. Alle machen mit, ja? Mhm. Und du warst beim ersten CSD dabei und das war noch nicht so fröhlich.
Das war nicht so lustig und ich glaube, es war ein Anhängsel der 1. Mai-Demo. Ich weiß es nicht mehr so genau. Mhm. Und ich weiß aber, dass ich da im Fummel ganz hinten mitgelaufen bin im Kleide und irgendwelche Zettel verteilt habe. Und es war aufregend, es war befreiend auch für mich. Und ich habe damals einen Freund kennengelernt, ach, das werde ich auch nie vergessen. Wir stellten uns vor und er sagte, ich heiße Willem Figger. Und statt jetzt eine Anzüglichkeit zu sagen, habe ich gesagt, ah, wie Fugger, nur mit I.
Ah,
und damit hatte ich ihn.
Natürlich, ja genau, schön. Ach, toll. Aber ja. Das war doch bestimmt, also wirklich, du sagst ja aufregend, da ging dir bestimmt der Puls, ne? Also, also in der Öffentlichkeit, Ende der 80er Jahre, mit dem Fummel durch die Stadt zu gehen.
Ja, und trotzdem war es eine Unbedarftheit bei mir auch. Mir war gar nicht. Es ist, weißt du, wenn der Drang so groß ist, sich selbst in irgendeiner Weise zu verwirklichen und diese Selbstverwirklichung abweicht von der großen Norm, dann wagt man es. Dann tut man das einfach. Ein bisschen auch aus provokatorischen Gründen, auch ein bisschen um Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber es war eben auch eine Befreiung. Genauso wie ich mit meinen beiden, ich bin dann von der Wohngemeinschaft vom Obergeorgswerder Hauptdeich an die Spaldingstraße gezogen und wir sind dann zu dritt, manchmal als Sarah Leander, durch die Hamburger Innenstadt gezogen und haben a cappella dreistimmig die alten Lieder von der Leander gesungen.
Nur nicht aus Liebe weinen.
Warum brauchen denn die Männer so viel Liebe? Ach, die Liebe wirkt auf sie genau wie Opium. Na, dann sollen sie Opium haben.
So, und die Leute fanden es lustig. Also, auch damals war nichts, was irgendwie, oder ich hab's abgespalten, also ich habe mich nicht bedroht gefühlt.
Paragraph 175 war ja noch.
Ja, er war modifiziert durch die erste sozialliberale Regierung. Vorher gab es ja noch den Nazi-Paragraphen, der jeden Mann männlichen Verkehr mit Zuchthaus bedrohte. Aber nun gab es eine Aufweichung, es war sowieso eine Zeit des Wandels. Also Rosa von Braunheims Film, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, lief tatsächlich im Fernsehen, in einem dritten Fernsehprogramm, außer in Bayern. Und das weiß ich noch, den habe ich mit meiner Mutter zusammen zu Hause geguckt. Und ich kriegte zum Geburtstag auch Sex und Karriere von Braunheim geschenkt. Aber jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht den Faden verliere. Nein.
Aber das war sozusagen diese politisierte, schon bewegte, also da gab es einen Raum, wo man sich tatsächlich äußern konnte. Trotz Widerständen war so ein Hamburg so ein Ort. Hier kann ich so sein, wie ich sein möchte.
Es gab die erste schwule Theatergruppe, Brühwarm. Die Texte stammten von einem Psychologiestudenten namens Corny Littmann, die Musik von Rio Reiser. Und die traten in der Fabrik auf und gingen auch auf Tour. Und in den Universitätsstädten bildeten sich nach diesen Auftritten tatsächlich homosexuelle Emanzipationsgruppen. Und dieser Braunheim-Film, den ich eben erwähnt habe, der war ja wirklich sehr provokant, weil er den homosexuellen Männern den Spiegel vorgehalten hat in ihrer Angepasstheit und in ihrer Spießigkeit. Und das hat dann Widerstand ausgelöst und eben durch die Gesetzeslage war es möglich, dass man mehr in die Öffentlichkeit gehen konnte. Und deshalb ist da was sehr in Bewegung gekommen.
Auch ja bei dir in Bewegung gekommen, also die Beschäftigung mit der Theorie und der Praxis dann. Also Bibliothek war da nicht mehr viel.
Ich habe dann hingeschmissen und hatte natürlich auch einen Grund. Es war mir eigentlich nahe, weil ich ja schon so früh lesen gelernt habe und unglaublich gebildet war durch das viele Lesen und so weiter. Und meine auf der zweiten Seite bestehende Schüchternheit ja auch immer überwinden musste, lag es für mich nahe, Bibliothek Grad zu werden. Aber ich wollte in Hamburg bleiben und es gab damals so eine Schwemme. Viele Frauen, die sich von den Männern getrennt hatten, wurden Bibliothekarinnen. Das heißt, die begehrten Posten wurden diesen Frauen gegeben. Und ich wäre in einer Physik- oder Chemiebibliothek, Fachbibliothek gelandet. Und da hatte ich nur überhaupt keine Lust. Und deshalb habe ich dann hingeschmissen.
Ja. Und stattdessen?
Stattdessen bin ich nach einer langen Überlegungszeit, ich glaube, ich habe wochenlang im Bett gelegen und überlegt, was ich jetzt mache, habe ich mich bei einer Versicherung gemeldet, erst als Aushilfskraft und dann tatsächlich, ich glaube, so um die anderthalb Jahre habe ich da fest angestellt gearbeitet.
Mhm. Und aber auch schon so mit wie soll man sagen, in einem Versicherungsjob schon auch auffällig sozusagen,
ja,
von der Kleidung her und so.
Aber auch da ging es gut. Ich hatte also farblos lackierte Fingernägel und überschulterlange Haare und sah eben, ich sah ja, bis ich über 40 war, aus wie eine Frau, sowieso. Aber das war alles okay. Die ganzen anderen Wahnsinnigen haben mich da akzeptiert. Das Einzige war bloß, und heute denke ich, das waren selber zwei Schwuppen, da unten in der Poststelle, da musste ich einmal am Tag hin und die haben mich immer irgendwie blöd angequatscht. Aber das war auch für mich ein Freiraum da. Ja, ja.
Und wann hat dich denn so die Muse geküsst?
Naja, eigentlich schon immer zu. Bei der Hauseinweihungsparty in der Spaldingstraße habe ich mich das erste Mal im Leben getraut, mich mein Freund Gunter Schmidt, studierte Kirchenmusik und hatte einen Flügel im Gemeinschaftsraum stehen. Und an dem Partyabend habe ich mich das erste Mal getraut, mich da über diesen Flügel zu schmeißen. Gut angetrunken und irgendwie auch bemalt und im Fummeln und dann schmutzige und auch sentimentale Lieder zu singen. Und das war so ein Erfolg, dass ich dachte, ach, das ist es, das musst du machen.
Ja, wirklich, ne?
Ja, ja.
Also, dass man, da muss man erstmal reinkommen.
Ja, ich hatte schon sehr früh allerdings entdeckt, dass ich meine Schüchternheit beiseite stellen kann, wenn ich jemand anders bin. Mhm. Ich habe ja schon mit 14 oder so Rollen gespielt, zu Hause im Laden auch den Vertretern gegenüber. Und ich hatte mir ein Beispiel genommen vom guten Menschen von Sezuan, von Brecht, wo die junge Frau sich ja den durchsetzungskräftigen Cousin ersinnt, um überhaupt zu bestehen. Und ich dachte, ja, und dann habe ich angefangen, tatsächlich für die Schauspielschule mit 14 oder 15 den Monolog aus Faust zu lernen, zur Bewerbung. Habe nun nach Philosophie, Juristerei und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen und stehe ich da, ich Amateur und bin so klug als
läuft zuvor. Noch, ja.
Kann ich immer noch. Aber ich hätte besser das Gretchen lernen sollen. Bin weder Fräulein noch schön, kann ungeleitet nach Hause gehen. Ja, und an der Schauspielschule habe ich mich nie beworben, weil ich zu schüchtern war.
Ah. Aber auch die, also ich meine, geholfen hat dann auch, du sagst schon, Gunter Schmidt und seine spätere Frau Lisa Pollep, mit der bist du zur Schule gegangen.
Ja, ich habe die beiden miteinander bekannt gemacht.
Das ist ja unglaublich. Und dann liest man in deinem Buch, Nina Hagen kam öfter mal zum Duschen.
Ja, die wohnte in irgendeiner Fabriketage in der Nähe und da gab es, glaube ich, kein Badezimmer, soweit ich das erinnere. Jedenfalls war sie manchmal bei uns im Bad.
Also du, das war sozusagen das, um zu verstehen, das war so dein Alltag. Die Geräusche, diese Gespräche, diese Vibe, die da so herrschen. Das war schon was Starkes, Besonderes, 70er, 80er Jahre.
Rückblickend ist es natürlich toll, dass es so war. Ja? Und ich wünsche allen jungen Leuten, dass sie so eine Vielfalt erleben in ihrem Erwachsenwerden. Also es waren viele, viele Einflüsse da, ja.
In den 80er und Anfang der 90er Jahre gibt es natürlich AIDS, dieses große Thema für die schwule Szene, viel Angst und viel Schrecken, Ratlosigkeit. Wie hat das dich, wie hat das euch in Hamburg damals mitgenommen, erschüttert?
Das kam ja ganz langsam auf uns zu. Und wir haben damals als Familie Schmidt tatsächlich ein Programm gemacht, wo wir uns drüber lustig gemacht haben. Es gab nämlich das Gerücht, diese Krankheit gäbe es gar nicht. Sie sei eine Erfindung eines deutschen Arztes, dessen Sohn immer nach San Francisco reiste, um dort in den Saunen rumzuvögeln. Also muss man sich mal vorstellen. Ja? Mhm. Und dann haben wir dieses Stück gespielt. Das ist heute noch eigentlich, müsste man sich schämen. Aber wir waren so unschuldig. Und zwei der damals mit auf der Bühne Stehenden sind dann tatsächlich später an den Folgen von HIV gestorben. Und dann kam es eben als Welle, ja, und ganz viele erkrankten, viele starben. Es fehlt ja eine ganze Generation homosexueller Männer, die jetzt so um die 80 wären, wenn sie gelebt hätten. Und eine große Depression, dann auch die, es gab ja Presse, die war ja gegen die Schwulen gerichtet. Mhm. Dass dann aber auch mal Bauersfrauen aus dem alten Land sich auf einmal auf der Station fanden, weil Papa in Thailand mit jemandem gevögelt hatte, das wurde geflissentlich verschwiegen. Ne? Mhm. Andererseits, jetzt muss ich mal versuchen, irgendwas Positives rauszuholen. Immerhin, es wurde dann eine offene Diskussion und Debatte geführt. Mhm. Es stellte sich eben heraus, jede Familie kann es treffen, wie auch immer. Man sucht sich das nicht aus, und das könnte ich jetzt genauso über Homosexualität, welcher Art auch immer, sagen. Man sucht es sich nicht aus, es ereignet sich. Und heute sind wir nun glücklicherweise, was jetzt diese Krankheit angeht, einen großen Schritt weiter. Ja.
Aber es sind auch Freunde?
Viele, ja. Ja, es allerdings, manche haben auch tatsächlich überlebt. Also gerade jetzt ist jemand gestorben, der ein Langläufer war mit 70, aber der hat tatsächlich diese Zeit überlebt als Erkrankter. Ja.
Du hast gerade schon die Schmidt-Familie erwähnt, denn das ging damals ja auch los. Zuerst noch nicht an der Reeperbahn, sondern ihr wart so unterwegs, auf Kammnagel auch und so, ne? Also so als schwules Volkstheater seid ihr gestartet.
Ja, kann man schon sagen. Also die erste Formation bestand eben aus Corny Littmann und Gunter Schmidt. Eine Abspaltung vom Hamburger Tundenchor. Und die spielten ein erschütterndes Stück. Das hieß Wetten, das ist Frau Witten. Ich will den ganzen Inhalt jetzt gar nicht erzählen, das führt zu weit. Aber es war grell, es war provokant, es war politisch und es zeigte Lebenslügen auf der Bühne. Ich habe oft im Publikum gesessen, weil ich damals noch nicht dabei war. Und da haben Leute geweint, weil da was Wahrhaftiges verfremdet von der Bühne runterkam. Ja. Und ich war damals gescheitert mit Soloprogramm und wir wohnten aber zusammen. Und als die beiden ein zweites Stück machen wollten, habe ich gesagt, kann ich bei euch die Technik machen? Ausgerechnet ich. Keine Ahnung von Licht und Ton damals. Heute bin ich Experte, aber damals. Und da sagte der Littmann, ach so ein Quatsch, du gehörst auf die Bühne. Und dann haben wir eben das zweite Familie Schmidt-Programm zu dritt gemacht. Und das dann wochenlang gespielt im Zelt des Theaterhof Priesenthal auf dem Parkplatz der Bibliotheksschule am Sendelhof. Ja. Ja.
Und warst du da schon Lilo?
Nein, Lilo habe ich erst im Schmidt erfunden,
ja.
Als Bühnenrolle.
Und dann kommen nämlich aus diesem Unterwegssein fliegende Bauten mäßig, kommt dann 1988 die Ruine, diese Hausruine. Also heute ist das ja ein Hochglanzding.
Naja, das ist ja auch der Neubau. Ja. Also wir haben damals verschwiegen, dass es eigentlich schon so baufällig war, dass es halt damals schon abgerissen werden müssen. Also es war ein schnell hochgezogener Kinobau der Nachkriegszeit. Also nicht besonders solide. Und vor uns befand sich dort drin, nach dem Kino, ein Tanzlokal für Jung und Alt.
Allein schon der Name.
Ne? Yes. Der Kaiserhof.
Ja.
Und das Ding, auch bezogen wegen der AIDS-Krise, war ja der Kiez tot, stand zur Verpachtung. Und das haben wir dann tatsächlich zum 01.01.88 gepachtet, ohne überhaupt eigenes Geld zu haben. Wir hatten keine Sicherheiten. Und ich muss es sagen, die Deutsche Bank-Filiale an der Reeperbahn hat uns vertraut, weil wir inzwischen in Hamburg so bekannt waren, an Familie Schmidt, dass sie uns das finanziert haben. Und dann wurde da umgebaut. Wir waren auf Tournee, Conny und ich, und dann mit Georgette Dee und Terry Truck fürs Eröffnungsprogramm. Und am 8.8.88, dann als alle Welt zum Standesamt gerannt ist, haben wir das Theater geheiratet.
Ja, guck mal, die Deutsche Bank-Filiale an der Reeperbahn gibt es nicht mehr. Das Schmidt, da gibt es noch die Schmidt-Familie. Und wer da dabei war, Georgette, die später dann noch Olivia Jones, erste Auftritte, Anna Loos, Marlene Jaschke, Wiegald Boning, Tim Fischer, alle da in diesem Kosmos ihre ersten Schritte getan. Und ich habe gelesen im Buch, Marlene Jaschke hast du sozusagen auch entdeckt in der Spitaler Straße, die hat da so ein Walking Act gemacht.
Ja, ne? Die hat so unsichtbares Theater gemacht und den Passanten was erzählt über ihre Lebensgefährtin, also Waltraud, den Wellensittich, und ihre unerwiderte Büroliebe. Und ich habe dann ihren richtigen Namen rausgekriegt und auch ihre Telefonnummer irgendwie bekommen. Und dann haben wir uns getroffen. Ich habe gesagt, du musst ins Schmidt. Du gehörst da einfach dazu. Und auch die Geschichte könnte man jetzt sehr weit ausholend erzählen, aber ich mache es mal kurz. Ja, und sie kam und sah und siegte. Hat dann später ganze Schmidt-Mitternachtsshows alleine moderiert auch, und selbst einmal, als ein kompletter Stromausfall war, bravourös. Und das war meine Domäne, die Nachtshows. Ich habe da alle engagiert, eben auch Olivia. und habe das meistens moderiert. Und als Marlene dann so toll war, dann konnte sie das übernehmen. Und dann hatte ich auch mal ein freies Wochenende.
Ah, aber cool. Das heißt, das war ja eine rauschhafte Zeit. Dann kamt ihr ins Fernsehen. Das muss doch auch, der Anruf muss doch, das ist wieder Hollywood,
nee,
oder?
Nee, es war ja umgekehrt. Der Littmann war ja, der Littmann hat den NDR überredet, einzusteigen. Jetzt verrate ich mal ein paar Betriebsgeheimnisse.
Sehr gern.
Im Fernsehen werden immer nur die ersten 6 Folgen der alten Schmidt-Mitternacht-Shows wiederholt. Mhm. Weil von den darauffolgenden Folgen müsste der NDR Tantiemen bezahlen.
Ah.
Der Littmann ist ein kluger Geschäftsmann.
Ja.
Und deshalb werden die leider nicht gesendet. Mhm. Aber es war eben ja was absolut Neues, was wir da, aber eben übernommen von unserem, ja, konnte man sagen, also wie Ohnseuchtheater auf LSD, diesen Schmidt-Mitternacht-Shows von der Bühne transportiert ins Fernsehen. Und das war eben neu, ja? Die Mutter der Comedy-Sendung.
Und hat man dich dann auch, also das sorgt ja auch für Popularität, wie war denn das, durch Hamburg zu gehen?
Naja, ich hatte ja inzwischen diese Lotte erfunden, erst also für unser zweites Hausstück 89, als eine Person, also mit festgefügtem Text und Rolle. Und dann in der Schmidt-Mitternacht-Show ist Lilo Wanders dann eben dabei gewesen und konnte frei agieren. Aber ich war ja bis zur Unkenntlichkeit verkleidet auch. Ja. Also privat bin ich parallel dazu gelaufen.
Parallel dazu gelaufen. Und was mir neu war, und ich im Buch gelernt habe, Lilo Wanders hat ja ein Vorbild. Evelyn Kühnecke,
ja.
Die hast du mal interviewt?
Ja, 5-6 Jahre bevor ich diese Rolle erfunden habe, im Rahmen eines kleinen Festivals in Nürnberg. Und ich frage auch, wenn ich von ihr auf der Bühne erzähle, immer, kennt die überhaupt noch jemand? Ja, doch, viele schon, die Jungen natürlich nicht. Und sie war schon eine sehr spezielle Nummer. Also ein altes Kind mit dem schwerreichen Vater, dem Operettenkomponisten, verwöhnt bis dort hinaus, mit dem goldenen Löffel im Mund und im Popo aufgewachsen, hat mir dann aber mal erzählt, ich war ein überflüssiges Kind. Meine Eltern hatten aneinander genug. Mhm. Und das prägt natürlich.
Ja.
Ne? Und sie war eine Flunkerin, eine große Flunkerin. Also die hat ihre Biografie an den Stellen, wo es nicht nachprüfbar war, erfunden. Das lag in ihr drin. Und ich glaube, es ist eine Folge gewesen, ist eine psychische Erkrankung tatsächlich, Pseudologica Fantastica. Das passiert, wenn Kinder missachtet werden oder nicht richtig wahrgenommen werden. Dann entsteht eine Traumwelt und die wird dann nach außen transportiert.
Und du schreibst das so schön, ich am Ende ihres Lebens, als sie dann schon war, ich habe ihr versucht, so gut es ging, ein Fan zu sein.
Ich habe geschrieben, ich habe sie geliebt, so gut ich konnte.
So gut, ja.
Aber das trifft es genau.
Ja.
Sie war anstrengend, aber sie war eben auch die Vorlage für die Kühnecke, für die Wanders. Und ich habe die ersten Jahre ja auch ihr Näseln nachgemacht und gehen Sie mir weg mit Politik. Alle haben sie mich betanzt auf dem Bundespresseball. Adenauer, Erhard, Kiesinger, Lübcke, Heuss, Brandt und Genscher, Lambsdorff. Wusste eigentlich, dass Graf Lambsdorff ein hervorragender Tango-Tänzer ist? Oder war das Goebbels? Das ist alles Originaltext, Kühnecke. Ich meine, Graf Lambsdorff und Tango tanzen, der hat den Holzbein. Nur die letzten 4 Worte, oder war es Goebbels? Das war von mir natürlich. Ah.
Und da schreibst du im Buch, und da, das sagst du auf der Bühne,
ja.
Und dann kommt eine Reaktion aus dem Publikum.
Richtig, genau so war's.
Da sitzt Evelyn Kühnecke im Publikum.
Ja, ja.
Und ich habe auch was gefunden. Ihr seid dann ja auch euch näher gekommen und ihr habt auch zusammen gesungen. Und so klang das.
Kunst tut es, Kunst tut es. Jeder über unter uns tut es, tu es. Sei mal verliebt.
Wer ist wer?
Es klingt frivol. Doch auch cool,
das ist sie.
Tut es.
Ja.
Seine Frau behauptet wohl, tut es, nur du es. Sei mal verliebt.
Genau, Evelyn Kühnecke. Wie, kannst du dich erinnern an diesen Moment?
Ja, also, ja, ganz genau. Sie war zweimal in der Schmidt-Mitternacht-Show. Die erste Sendung wurde nur fürs Publikum im Saal im Grunde gespielt. Es war nämlich ein Jugoslawienkrieg ausgebrochen.
Mhm.
Und deshalb wurde das nicht übertragen, was wir gemacht haben. Und da war sie dabei und dann ein zweites Mal noch später. Und es war wirklich schon lustig. Also Wir sahen uns tatsächlich ja ähnlich. Ich habe mich auch.
Ihr seht euch total ähnlich. Ja, es ist total irre. Also mit so einer Dauerwellengeschichte und so. Ja,
genau. Ich sag sie an und der Vorhang geht auf und da steht sie und sieht genauso aus, plus 40 Kilo mehr oder sowas.
Und das ist doch so ein Moment. Da kommt der Junge aus Dorfmark und ist plötzlich, sag ich mal, mit Evelyn Königke auf der Bühne.
Also das war, mein Leben hat mich schon irgendwie, wie soll ich sagen, es waren schon erhebende Momente dabei. Aber wenn ich zurückblicke, ich brauchte das. Ich war so klein gehalten, ich war so unterdrückt und ich war so unsicher, dass ich diesen Widerhall immer brauchte. Mhm. Und gewisses schauspielerisches Talent habe ich auch. Und dass es nun ausgerechnet die Wanders geworden ist, ist sicherlich kein Zufall, dass es eine Frauenperson ist, die ich mir als zweites Ich ausgedacht habe und wie ein Schutzschild vor das Leben gehalten habe. Aber es war nicht, wie soll ich sagen, so ein innerer Drang, ein Trieb. Ich muss jetzt als Frau auftreten. Mhm. Also ich habe mich immer als Schauspieler verstanden und meinen Kindern auch immer gesagt, Papa zieht den Blaumann an und geht auf Arbeit. Ja, so.
Ja, denn du bist ja verheiratet, hast Kinder.
So ist es. Alte Kinder.
Ja, wie alt sind die jetzt so?
41 und die beiden Kleinen werden jetzt 39.
Und wie ist das für die, also ich, in Tüdelchen, normal? Also weil die ja auch mit Schulfreunden sprechen und so. Mhm. Also ich bin jetzt das Kind von, also in Tüdelchen, Lilo Wanders. So.
Also sie waren eh von Anfang an Theaterkinder. Mhm. Ich weiß noch, dass wir in eine Vorstellung der Fliegenden Bauten auf Kampnagel gegangen sind. Da war Johannes eine Woche alt und vom Bauch gebunden bei mir. Mhm. Und diese Atmosphäre gehörte einfach zu unserem von außen betrachtet sehr speziellen Leben, aber von innen eben war alles normal. Ja? Mhm. Und sie waren dann eben auch im Schmidt immer dabei. Meine Frau hatte ihnen oben Spielplatz eingerichtet auf der Dachterrasse. Und wenn die Proben liefen für die Schmidt-Mitternachtsshow fürs Fernsehen, dann hat der Große auch mal die Kamera führen dürfen. Mhm. Und das hat dann auch dazu geführt, dass er später Kameramann werden wollte.
Ja. Ja. Das ist ja erstmal eine überraschende Nachricht. Ein schwuler Mann heiratet und bekommt Kinder.
Ja, es war eine Freundschaft mit vielen Gemeinsamkeiten. Also gleiche Weltsicht, was Ethik, Moral und so weiter angeht, sehr belesen wir beide. Beide, sag ich mal, klug. Beide mit einem toten Geschwisterkind im Gepäck. Und letzten Endes war es der Kinderwunsch, der uns auf diese Art zusammengebracht hat. Es war eine große Liebe, das kann man nicht anders sagen. Es war nicht einfach über all die Jahrzehnte, aber es war, wie es ist. Und jetzt mache ich mal einen Sprung zur anderen Seite. Also meine wichtigen Männer hätten auch nie gedacht, dass sie jemals eine Liebesgeschichte mit einem Mann erleben.
Mhm. Stimmt.
Die Liebe macht alles möglich. Mhm. Das, und in die innere Dynamik von Paarbeziehungen kann man von außen im Grunde nie komplett hineinschauen. Ja. Mhm. Es gibt da eine spezielle Chemie oder es gibt einen Grund, warum Menschen zusammen sind. Und nenne es Karma oder Entscheidung. Es ist, wie es ist und es hält, solange es hält. Mhm. Ja.
1994 kommt Wahre Liebe und im Schmidt-Theater-Imperium endet dein Weg. Conny Lindmann sagt, du hast uns da nicht eingebunden, das Vertrauen ist zerbrochen. Wie groß war die Enttäuschung damals?
Also er hat gesagt, du hast mich nicht um Erlaubnis gefragt.
Oder so.
Und ich, und er hat gesagt, einer muss gehen. Und da habe ich gesagt, ich weiß ganz genau, dass ich das Schmidt nicht alleine machen kann. Und in Klammern, du hast mich auch nicht um Erlaubnis gefragt, als du 3 Jahre vorher das Tivoli ohne mich aufgemacht hast. Also, aber, weißt du was, das ist 30 Jahre her.
Redet ihr wieder?
Wir grüßen uns, ja, aber wir haben nicht den Impetus, also nun irgendwie tiefer gründen, das miteinander zu besprechen.
Also es steht schon im Buch, also ja, zum Schmidt-Geburtstag waren wir nicht eingeladen.
Ja, das steht es da so? Ich weiß es nicht. Kann sein. Mhm. Weil die erste Zeit war schon ein bisschen, ja, es war schon heftig. Mhm. Und ich habe, wie bei manchen anderen Ereignissen meines Lebens, es eher schonend dargestellt im Buch. Ah. Ich bin nicht in dem Sinne nachtragend. Und mich macht auch aus, ich verstehe immer, warum Leute so sind, wie sie sind. Mhm. Es ist keine Entschuldigung, aber ein Verständnis. Und deshalb kann ich damit umgehen. Allerdings, wenn ein zweites Mal was Ähnliches passiert, dann geht bei mir das große Kontobuch auf und dann werde ich zum Tier.
Ja.
Dann ist es absolut
vorbei. Auch vorgekommen.
Auch vorgekommen, ja. Aber in dem Sinne, ja, es hat wehgetan und es war seltsam. Ich meine, wir haben zusammen Pfennige gerollt in der Frühzeit, weil wir nichts zu fressen hatten. Aber es war, wie es war. Und ich hatte eben keine Möglichkeit gehabt, mich überhaupt zu beraten, als ich mit Wahre Liebe angefangen habe. Es war eine Entscheidung von jetzt auf gleich. Mhm. Und mein Kompagnon war zu der Zeit im Urlaub irgendwo in Asien. Also ich habe es einfach gemacht, weil ich abenteuerlustig war auch. Und dachte, was soll schon passieren? Ne?
Und es ist ja viel Neues passiert. Ja. Also ich meine, Wahre Liebe war ja dieser mega, auch internationale Mega-Erfolg. Mhm. Das war ja auch etwas, da kann man ja heute auf die Straße gehen und fragen, natürlich, Lilo Wanders, totaler Begriff. Und Theater, Quizshow-Auftritte, jetzt das Buch, also es geht ja immer weiter, mit Lesung. Was erlebst du, wenn du diese Geschichten, deine Geschichte erzählst und mit den Menschen ins Gespräch kommst?
Ach, auch da eine ganze Vielfalt, innen und außen. Also von außen muss man sagen, wer unter 35 ist, kennt die Figur natürlich nicht. Aber ins Theater, zu meinen Bühnenvorstellungen, gehen sowieso die ganz Jungen nicht, generell. Das ist schon das mit mir älter gewordene Publikum. Ja. Und ich, also nach den Vorstellungen bin ich immer vorm Haus und dann reden wir noch und so. Und ich kriege da ganz viel Danke für die Zeit, was mir damals gar nicht so bewusst war. Und jetzt habe ich den Ausgangspunkt der Frage vergessen.
Was du erlebst bei
ihm, so, was ich jetzt erlebe. Ja. Ich merke, wenn ich meine Lebensgeschichte, das ist eben das aktuelle Programm, erzähle, dass ich jedes Mal emotional da durchgehe und dann zur Pause auf die Uhr gucke und sage, oh Gott, ich bin doch nicht mal in Hamburg. Das heißt, den zweiten Teil erzähle ich im Grunde nicht, sondern beantworte die Fragen aus dem Publikum, wie auch immer sie denn sind. Und ich merke eben leider tatsächlich, ja, ich bin keine 69 mehr, ne?
Ja.
Das ist schon merkbar.
Also du bist fast im alten Land, also im Süden von Hamburg, nicht ganz so, aber mit Apfelbäumen und so in der Nähe von Schale. Und wie oft bist du denn noch so in Hamburg? Gehst du noch in die Szene? Sitzt du noch im Café Gnosa?
Nein.
Gehst du zum CSD?
Eigentlich musst du mich jetzt rausschmeißen. CSD passt dieses Jahr leider nicht, sonst wäre ich tatsächlich dabei, aber es passt zeitlich nicht. Ich bin früher auf allen gewesen, da konnte ich mir das auch finanziell leisten, nicht zu verdienen, aber inzwischen gibt es eben andere Verpflichtungen. Ich bin genügsam. Ich bin das, was ich an Außenleben brauche, erlebe ich durch meine Auftritte und das Drumherum hinterher mit dem Publikum. Ich brauche den Trubel nicht mehr. Ich fahre jetzt zwar nicht mehr mit der Bahn, aber allein in den Zeiten, als ich hin und wieder mal mit der Bahn gefahren bin, das Umsteigen auf dem Hauptbahnhof ist,
zu viel.
Es ist too much, ja. Nun gut, auch die Hamburger Stadtteile sind ja Kleinstädte und ich habe mich in den akuten und aktuellen Zeiten dann auch nur im Grunde auf St. Pauli bewegt oder noch ein bisschen Eimsbüttel und so. Aber nee, jetzt ist mein Lebensmittelpunkt eben auf der anderen Seite von der Elbe.
Ja, da wo es auch schön ist. Yo. Du, aber wir haben einen Fragebogen. Die Fragen bekommen alle unsere Gäste. Und die erste Frage lautet, wenn ich König oder Königin von Hamburg wäre, was würdest du ändern? Was wäre deine erste Amtshandlung? Was stört dich in dieser Stadt?
Hui, die Verkehrssituation. Früher bin ich von Pauli aufs Dorf in 1:10 gefahren. Heute muss ich 2:20 veranschlagen und dann dauert es manchmal noch länger. Und das ist wirklich schlimm, dass da immer irgendwas gebaut wird, dass man nicht in die Stadt reinkommt. Ja.
Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht?
Ach, das sind so absolute Sachen und ich bin ja immer für ein entschiedenes Vielleicht.
Ja, aber wo denkst du, hier kommt Hamburg in besonderer Weise zu sich selbst?
Na, schon auf dem Spielplatz.
Ja,
ne? Ich glaube schon, ja. Wenn alles fröhlich und friedlich ist, ja.
Das ist ja jetzt ein bisschen professionalisiert worden. Das war ja mal vor 20, 30 Jahren ein bisschen ranziger. Jetzt gibt es diese Bühnen, jetzt gibt es dann Foodtrucks und so. Magst du das oder ist dir das,
dieses, zu glatt? Nein, diese Las Vegasisierung des Viertels, das ist mit ein Punkt, warum es mir nicht mehr so gut gefällt. Ja. Und warum ich auch diese Führung nicht mehr mache. Es ist ein bisschen viel Plastik. Ja.
Was würdest du gerne mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast?
Ich war auf dem Fernsehturm. Ich war sogar mal auf der Kölbrandbrücke, als da kein Autoverkehr war.
Ja.
Was bleibt denn noch? Fällt mir jetzt gar nicht so ad hoc ein. Auf dem Bismarck war ich noch nicht. Vielleicht kann man, darf man da noch hoch?
Ja, hoch glaube ich nicht, aber runter. Also da ist ja unten so ein, im Sockel.
Da
ist
war
ja so
ich schon.
Da warst du schon, ja genau. Also wenn es hoch geht, war ja mal, die wollten das ja so künstlerisch neu definieren, dieses Ding. Vielleicht kommt da ja noch was, dann bist du dabei.
Dann bin ich dabei.
So, sag mal, als schwuler Mann mit Frauen und Kindern und in deinem Buch erfährt man sehr viel, wie du auch Beziehungen gelebt hast, wie Beziehungen entflammen, wie sie scheitern, dramatisch scheitern. Und du bist dann in diesen Momenten auch mit Wut und mit Zorn auch manchmal gesegnet, machst das Auto eines Typen kaputt, weil er Schluss gemacht hat, und dann war es gar nicht sein Auto.
Ja, so war das.
Also du hast da, du kommst ja jetzt sehr friedlich, fast so ein bisschen zen-mäßig rüber, aber du hast so die Momente, da kannst du.
Ja, das habe ich aber im Griff. Also so jähzorniges Aufflammen gab es früher schon. Ich erinnere mich, dass eine kleine Frau bei einer Veranstaltung vor der Bühne stand und auf Droge und besoffen rumlaberte. Und ich bin von der Bühne runter, habe sie mir über die Schulter geschmissen und vor die Tür gebracht. Ja, aber ich habe das im Griff. Wenn, also ob das nur mit Zen zu tun hat, weiß ich nicht. Im Laufe des Lebens macht man ja doch eine Form von Entwicklung durch. Ne? Also der Kern ist wahrscheinlich immer da. Ich kann vieles mit dem Kopf, was mich betrifft, auch verstehen. Die Gefühlsebene ist wieder was anderes. Da muss man auch noch wieder anders rangehen. Aber ich mag zum Beispiel auch keine Ironie und Sarkasmus mehr. Ich empfinde das heute, obwohl ich früher wirklich frech war und manchmal auch böse,
ironisch auch, ja.
Böse ironisch. Das finde ich nicht mehr angemessen. Die Zeit des Lebens ist zu kurz. Und ich stehe heute eher für Versöhnlichkeit und Zuversicht und Freundlichkeit und Harmonie.
Ja. Ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, Arnie Reinhardt. Das Buch Waren Sie nicht mal Lilo Wanders ist bei Goldmann erschienen, hat 272 Seiten und kostet 20 Euro. Wirklich eine ganz schöne Lektüre und ein Eintauchen in eine ganz spannende Biografie aus Hamburg und in Hamburg. Und dieses Gespräch und alle anderen Gespräche, Begegnungen mit Linda Zervakis, mit Viktoria Trautmannsdorf, Hugo Egon Balder, Thomas Helmer und, hört ihr in der ARD Sounds App. Am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst dir keine Folge viel Hamburg mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Wenn ihr an Geschichte denkt, an Menschen, die Großes geleistet haben, die dafür auch im Geschichtsbuch genannt werden, wer fällt euch da spontan ein? Und war es ein Mann oder eine Frau? Lost Sheroes. Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen. Ein Podcast von Cosmo.
I'm a girl, I'm a boss. I'm a pirate, I'm a saint, got the job, got a cross. I'm a girl, I'm a legend. I'm today, I'm tomorrow, can be happy, I bring sorrow, I'm history.
Es gab sie immer schon, Frauen, die Großes geleistet haben, Pionierinnen waren, Vorkämpferinnen, Role Models. Doch die Geschichtsbücher sind voller Männer. Das wollen wir ändern. Lost Sheroes, der Podcast über Frauen, die im Geschichtsbuch fehlen. In jeder Folge stelle ich euch eine vergessene Heldin vor und ich erkläre euch, warum diese Frau total wichtig war und warum wir alle ihren Namen kennen sollten. Wir machen Geschichte lebendig, greifbar und stellen euch Frauen vor, die Vorbilder sind, die für uns alle eine Inspiration sein sollten. Hört gerne rein und abonniert den Podcast.
I'm a girl, I'm a boss. I'm a pirate, I'm a saint, got the job, got a cross. I'm a girl, I'm a legend. I'm today, I'm tomorrow, can be happy, I bring sorrow, I'm history.
Lost Sheroes, der Podcast über Frauen, die im Geschichtsbuch fehlen. Zu hören in ARD Sounds und überall sonst, wo es Podcasts gibt.